Hallo und herzlich willkommen bei Wie Profis investieren, dem Podcast für Geldanleger und Unternehmer. Erfahre, wie Profis bei der Geldanlage und Unternehmer erfolgreich werden. Du bekommst tiefe Einblicke und Jahrzehnte Erfahrung in den Themen Investieren und Unternehmertum. Viel Spaß beim Zuhören wünscht dein Gastgeber Sascha Rabe.
Ja, herzlich willkommen zum Podcast Wie Profis investieren für Geldanleger und Unternehmer. Und ich habe heute einen sehr, sehr interessanten Gast wieder bei mir. Einen Profi seit vielen, vielen Jahren, fast 40 Jahre Autor, Journalist, jemand, der absolute Professionalität in dem Bereich hat. Im LinkedIn-Profil steht Historiker, Soziologe, Bestseller, Autor. Ich habe bei mir den Dr. Reinhard Zittelmann. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie bei mir im Podcast sind.
Dankeschön.
Ja, und wenn wir jetzt gerade schon einsteigen, Sie haben mir netterweise ein Buchteil geschickt und da gibt es ein Kapitel, das heißt Investor, Millionär gegen den Strom. Ich habe mir das durchgelesen. Sie haben ja schon Ende der 90er Jahre Börsenpsychologie vom Altmeister André Costolani gelernt und Sie haben in diesem Kapitel sehr, sehr genau beschrieben, wie Sie selber auch vermögend geworden sind. Das ist ja sehr, sehr besonders, nämlich nicht nur darüber zu schreiben, sondern es auch selber zu werden. Insofern, das freut meine Community und mich natürlich sehr. Und nehmen Sie uns doch mal bitte mit auf die Reise. Was hat Sie denn zu dem Experten gemacht, der Sie heute sind?
Also erstmal kann ich auch Leute nicht so ganz ernst nehmen, die schreiben, wie man vermögend wird oder reich wird, haben aber selbst nie was in ihrem Leben gemacht oder fast nichts anderes als Bücher darüber zu schreiben oder Seminare zu geben, wie man reich wird. Da habe ich immer so ein paar Fragezeichen dabei. Das ist also bei mir anders. Ich habe zwar auch darüber geschrieben, aber ich würde also nicht über was schreiben, was ich selbst für mich gar nicht umgesetzt habe. Ja? Und sagen wir, das Allerwichtigste dabei war erstmal die Entscheidung dazu. Das kann man also gar nicht stark genug betonen, die Entscheidung, vermögend werden zu wollen. Ja? Das klingt jetzt irgendwie selbstverständlich, weil jeder sagt irgendwo, oder die meisten, ich hätte gern lieber mehr Geld, ja? Das ist nicht ungewöhnlich. Aber eine Entscheidung zu fällen, ist was anderes, reich zu werden. Und das kann ich genau sagen, das war bei mir auch sehr spät erst in meinem Leben. Das war, da war ich so Ende 30 gewesen. Ja. Bis dahin habe ich zwar gut verdient, auch überdurchschnittlich verdient, damals also so 180.000 D-Mark im Jahr, das war damals schon zur damaligen Zeit ordentlich, ja. Aber ich habe alles mal ausgegeben, also komplett ausgegeben. Und zu dem Zeitpunkt, als ich also mich entschieden habe, reich zu werden, weiß ich noch genau, wie mein Finanzstatus war. Der war nämlich minus 20.000, war D-Mark noch damals auf dem Girokonto. Das war nämlich der Dispo-Kredit, der ausgeschöpfte. Und plus 10.000 D-Mark auf dem Sparkonto. Also die maximal bekloppte Geldanlage sozusagen. Ja. Ich hatte auch keine Aktie, keine Immobilie, nicht mal eine Lebensversicherung, was viele haben. Warum? Weil ich habe halt alles ausgegeben. Ja. Und dann hatte ich, ist ja manchmal so, dass man durch Krisen im Leben auch zum Nachdenken gebracht wird. Und ich hatte damals eine schwierige Zeit, nicht jetzt aus finanziellen Gründen, sondern ich war damals Redakteur bei der Zeitung Die Welt und hatte da interne Auseinandersetzungen, auch politische Querelen. Dann habe ich geheiratet, dann war die Frau kurz darauf schon wieder weg, dann haben wir die Autonomen in Berlin mein Auto angesteckt. Also es gibt ja so Sachen, da kommt dann so alles aufeinander, das Auto brennt, die Frau ist weg und beruflich hast du Existenzangst. Da war ich spazieren mit einem Freund von mir, der Peter Gauweiler, kennen die Älteren noch, sicher der CSU-Politiker, der immer der Bundestagsabgeordnete mit dem höchsten Nebenverdienst, aber alles ein glänzender Jurist, der zum Beispiel Leo Kirsch, den Film Milliardär gegen die Deutsche Bank vertreten, auch erfolgreich vertreten, im 10 Jahre langen Prozess. Und da waren wir spazieren, da sagt er mir, wo ich so meinen ganzen Leid geklagt habe, sagte Herr Zittelmann, so Querköpfe wie Sie und ich, Sie müssen einfach mal richtig Kohle machen und reich werden, dann können Sie sich Ihre eigene Meinung eher leisten. Der Satz war aus folgendem Grund wichtig. Geld war, das habe ich mir später klar geworden, ich hatte eine Sperre dagegen, Geld zu machen. Die Sperre kam von meiner Erziehung, weil mein Vater ist evangelischer Pfarrer und er hat immer gesagt, Geld ist wie Klopapier. Damit hat er gemeint, man braucht es zwar, aber eigentlich ist es dreckig und stinkt. Wie so ein evangelischer Pfarrer halt mal denkt. Ja? Und an Weihnachten haben wir immer so die Geschichte vorgelesen bekommen von einem, der einer goldenen Kette angekettet war und seine Freiheit verloren hat durch diese goldene Kette. Also Geld war bei uns so, man braucht zwar, aber die Leute mit viel Geld sind verdächtig, die sind wahrscheinlich durch Ellbogen und fiese Methoden dazu gekommen, sind auch sicher eher ungebildet, fährt einen dicken Mercedes, liest Bildzeitung und die Bücher zu Hause sind alles Attrappe. Das war so die Stereotypen. Und die habe ich unbewusst irgendwo mit mir getragen, ja, und dadurch auch kein Geld gehabt, logischerweise, wenn man innerlich irgendwo Unbewusstes ablehnt. Was positiv war zu Hause, war, engagiert dich, lest viele Bücher, sei mutig, vertritt deine Meinung. Und jetzt sagt mir dieser Peter Gauweiler, Sie müssen erstmal richtig Geld machen, dann sind Sie auch von Ihrem Denken her, da können Sie sich Ihre eigene Meinung leisten. Und das ist wie bei Sprengstoff, wo so zwei Elemente zusammenkommen, damit es irgendwo eine Explosion gibt. Und die hat in dem Moment in meinem Kopf stattgefunden, weil ein positiver Wert von meiner Erziehung, nämlich frei die Meinung äußern zu können, Nonkonformist zu sein, und Geld war auf einmal zusammen. Jetzt nur Geld, um mir Luxusgüter zu kaufen, hätte mich jetzt persönlich nicht ausreichend motiviert. Also ich habe zwar ein schönes Auto, aber das gleiche seit 15 Jahren. Ich fahre auch kaum damit. Ich habe eine schöne Uhr, auch die gleiche seit 20 Jahren. Aber das sind, ich weiß auch zu schätzen, dass ich heute erste Klasse oder mindestens Business fliege und im Fünf-Sterne-Hotel übernachte. Aber das allein wäre nicht ausreichend gewesen. Also, und das war also, sagen wir, das klingt jetzt für manche vielleicht überraschend, aber ich sage, bevor du überlegst, wie du reich werden willst, musst du erst mal wissen, warum. Du brauchst einen starken Grund, weil es ist ja nichts, was von heute auf morgen geht. Da brauchst du auch Ausdauer und Geduld und wirst da auch Rückschläge und Niederlagen. Und wenn du keinen wirklich starken Grund hast, und hast am Ende sogar solche Sperren, die vielleicht in deinem Unterbewusstsein aufgebaut sind, da wirst du kein Geld bekommen, auch wenn du Geld nicht wichtig nimmst. Also ich erinnere mich, der Boris Becker, den fand ich immer toll, aber der ist ja dann, hat sich völlig überschuldet, ist auch ins Gefängnis gekommen dann. Der hat ja, ich glaube, 200 Millionen oder so verloren. Und dann war ein Interview mit ihm gewesen im Fernsehen, das habe ich mir angeschaut, kurz nachdem er aus dem Knast war. Und da sagt er einen Satz in dem Interview, Geld war mir nie besonders wichtig, sagt er. Da habe ich gesagt, du weißt gar nicht, was du da eben gesagt hast. Du hast wahrscheinlich gar nicht begriffen, dass da ein ganzer finanzieller Schlamassel genau damit zusammenhängt. Weil das wäre das Gleiche, wenn ich sage, meine Freundin war mir nie besonders wichtig. Was passiert, dann ist sie irgendwann weg. Ja? Wenn ich sage, Geld ist mir nicht besonders wichtig, dann ist es auch weg, das Geld. Ja? Also Menschen, die Geld ablehnen, die haben auch meistens kein Geld. Ich war früher in meiner Jugend ganz links. Dann habe ich ein Klassentreffen gehabt vor ein paar Jahren. Da habe ich einen anderen wieder getroffen. Also ich war damals Maoist als Teenager, er war Anarchist. Da habe ich gesagt, und was machst du jetzt so? Da sagt er, ja, ich kämpfe immer noch für die gute Sache. Dann sage ich, was meinst du damit genau? Da sagt er, ich meine die Abschaffung vom Geld. Da habe ich gesagt, für dich selbst hast du schon geschafft, oder? Da musste er lachen. Da habe ich also nicht so daneben gelegen. So, ja.
Sehr, sehr, sehr schön. Also wir kämpfen nicht für die Abschaffung des Geldes, sondern wir brauchen eine vernünftige Beziehung dazu. Gab es in Ihren Jahrzehnten, die Sie ja sich mit dem Thema beschäftigen, gab es da besondere Situationen, die Sie mit uns teilen möchten, wo Sie sagen, da haben sich besondere Ereignisse ergeben, die Sie haben nochmal mit einem anderen Blick auf die Dinge werfen lassen. In dem Buch, was Sie mir auszugsweise gegeben haben, wird ja von Anfang der 90er gesprochen. Also seitdem haben wir ja eine Menge zum Thema Geld erlebt. Was waren denn für Sie in den letzten Jahrzehnten so die Dinge, die Sie am meisten beschäftigt haben?
Also ich habe ja vorhin erzählt, ich bin von Natur aus so ein Nonkonformist, der oft irgendwie andere Meinungen vertritt als die Mehrheit, auch politisch. Ja. Es macht das Leben nicht immer einfacher, so muss man auch dazu sagen. Aber es hat mir dann geholfen beim Investieren, weil ich halt meinen eigenen Kopf gebraucht habe. Und wenn ich gesehen habe, die Mehrheitsmeinung ist gegen irgendwas, dann habe ich nicht jetzt gesagt, automatisch ist, wenn ich die Gegenposition einnehme, ist es richtig. Aber ich bin nicht so stark beeinflusst von dem, was alle anderen gerade tun oder machen. Ja? Und das hat mir sehr beim Investieren genützt. Also das war zum Beispiel Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre. Da war eigentlich Immobilien galten als langweilig. Damals war so der New Economy Bubble Boom und alle haben auf einmal Aktien entdeckt und die Telekom-Aktie gekauft und bis dann der Crash kam Anfang der 2000er Jahre. Und ich habe dann angefangen mit Immobilien und da haben auch viele mich ausgelacht. Ich weiß noch, ein Kollege damals hat gesagt, wie viel machst du da Rendite dann? Naja, habe ich gesagt, so 7% im Jahr. Da hat er sich kaputt gelacht, hat gesagt, das mache ich doch am neuen Markt in der Stunde manchmal, die 7%. Ja, also das war so die Einstellung gewesen. Und Immobilien galten als langweilig. Und insbesondere in Berlin, wo ich war, da haben also die Mieten stagniert, die Kaufpreise stagniert. Und die Experten haben mir also abgeraten, Ferri, weiß ich noch damals, haben die haben immer so ein Immobilienrating gemacht. Die haben gesagt, Berlin hat ein ganz schlechtes Rating, da müssen wir ihn dringend abraten. Ich hatte aber meine eigene Analyse, warum ich geglaubt habe, dass es das eine gute Sache ist, da zu kaufen. Und die hat sich dann auch bestätigt, weil später war also Berlin ein totaler Boommarkt. Und dadurch konnte ich sehr billig kaufen. Und dann habe ich sehr viel, nicht alles, ja, 10, 15 Jahre später dann verkauft. Ja. Und das habe ich eigentlich öfter so gemacht, dass ich irgendwo eingestiegen bin, wo andere das als langweilig oder blöd empfunden haben. Zum Beispiel, ich habe 2004 ziemlich viel Gold gekauft. Ja. Und das Kilo hat damals so 10 bis 14.000, je nach Kaufzeitpunkt, Euro gekostet. Ja, das sind jetzt, ich glaube, aktuell so 114.000. Das war sogar schon mal bei 145, ist ja jetzt wieder zurückgekommen, das Gold. Ja, aber auf jeden Fall, das hat sich jetzt so verzehnfacht damals. Aber wo ich es damals gekauft habe, haben auch die Leute sich an den Kopf gegriffen, haben, ah, das ist ja eine blöde Idee, Gold, das ist langweilig. Und bei Wertpapieren war es auch so. Ich weiß noch, wo der Corona-Crash war, da habe ich die Bank angerufen und habe gesagt, ich möchte für 1 Million kaufen. Das war ein Fonds, der hat bei 147 für Anteil gestanden, also ein ETF. Und ich habe gesagt, Kauforder bei 100 kaufen für 1 Million. Und ja, derselbe Fonds, die haben einen Split gehabt, aber wenn man es umrechnet, steht er jetzt bei 300 ungefähr. Und ich habe damals für 100 gekauft. Ja. Und ich wollte sogar noch mal für 90 kaufen, aber dann war ein Stopp bei 91. Also bin ich nicht mehr zum Zug gekommen. So, das passiert halt auch. Das ist jetzt keine Garantie, ja, dass man also, wenn man immer das Gegenteil macht, und das ist ja auch, Market Timing ist sehr schwierig, ja. Aber sagen wir mal, als Lehre generell ist für mich, wenn also irgendwas Mode ist und alle sagen, das musst du jetzt machen, da würde ich eher Abstand von halten, weil ich sage, da ist es tendenziell eher zu teuer. Während wenn was so als langweilig gilt oder sogar als bekloppte Idee, ja, dann heißt es nicht automatisch, dass es gut ist, aber dann würde ich eher mich damit beschäftigen. Und die meisten Leute, die machen es halt umgekehrt. Und da kam mir zugute diese, sagen wir mal, Persönlichkeitssache eher bei mir, dass ich so mich von den Mehrheitsmeinungen nicht so stark abhängig mache. Das hat mir dann beim Investieren auf einmal unglaublich genützt.
Absolut, das Thema anzüglich investieren ist ja ein total spannendes. Ich habe in meinem Buch geschrieben, wie Profis investieren. Man soll nicht einem Hype hinterherlaufen, weil wenn es ein Hype ist, ist es meistens zu spät. Das ist genauso, wie Sie sagen. Und wir sind da jetzt schon bei der Kundenseite. Meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die jetzt sagen, ich möchte auch reich werden. Ich finde die Situation, da, was Sie beschrieben haben, Herr Dr. Dr. Zittelmann, das finde ich toll. Ich möchte das auch. Ich möchte das machen. Was sind so Ihre drei Empfehlungen an meine Zuhörerinnen und Zuhörer? Also wahrscheinlich erstmal Ihre Bücher lesen. Sie haben 30 das Bücher geschrieben.
Das haben Sie gut geraten, ja. Das hätte ich in der Tat an erster Stelle genannt, aber da ich ja 32 habe, will ich also die benennen, die am besten sind. Also reich werden und bleiben ist ein Klassiker von mir, der sich auch sehr gut verkauft, besonders in China, ein absoluter Renner ist, schon seit 10 Jahren. Das ist ein einfach geschriebenes Buch, reich werden und bleiben, etwas komplizierter ist, die Psychologie der Superreichen, weil das war eine Doktorarbeit, für eine Doktorarbeit trotzdem verständlich geschrieben, aber reich werden und bleiben ist populärere oder setzen wir größere Ziele. Da geht es um Personen, besonders Unternehmer, die durch Zielsetzung, hatte ich ja eben auch erwähnt, auch Vermögen geworden sind. Also die Bücher lesen. So habe ich auch selbst begonnen, als ich damals also den Entschluss gefasst hatte, reich zu werden, weil ich halt so ein Bücherwurm bin. Da habe ich auch angefangen, erst Bücher zu lesen. Ich weiß noch, ein Buch, das ich damals gelesen habe, das war von dem Bodo Schäfer, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Was da über Aktien stand, das sage ich im Nachhinein, fand ich nicht so alles schlau, ja. Aber was über mentale Einstellung zu Geld drin stand, fand ich absolut super. Und ich war der Erste, ich war damals noch bei der Zeitung, der sein Buch besprochen hat in der Welt. Er hat mir damals, ich habe den dann kennengelernt, der hat mich zum Seminar eingeladen. Ich habe auch dann mal Ende der 90er Jahre bei den Seminaren von ihm gesprochen. Und da hat er gesagt, Herr Zittelmann, Sie waren der Erste, der mein Buch besprochen hat. Also ich habe da auch dann ja, Bücher, die viele Leute auch lesen. Kennen Sie auch bestimmt Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Und was man so alles liest, Bodo Schäfer. Also Bücher lesen. Das Zweite ist, sagen wir, was ich jetzt nicht so empfehlen würde, den ganzen Tag am Laptop sitzen und hier habe ich noch einen heißen Krypto-Tipp und noch einen heißen Aktientipp und da muss ich jetzt irgendwo traden oder so. Also das ist eine gute Methode, um Geld zu verlieren in der Regel, aber jetzt, um reich zu werden, also keine besonders gute Idee. Also sowieso, sagen wir, beim Reichwerden ist auch wichtig, dass man erstmal viele unsinnige Sachen, die es gibt, ausschaltet, ja, und nicht macht. Ja. Dann empfehle ich sehr Passivität. Ja. Also ich bin an sich ein fleißiger Mensch, aber beim Investieren bin ich ein totaler Faulenzer, weil ich meistens nichts mache. Also den größten Teil der Zeit, natürlich muss man was machen, aber den größten Teil der Zeit mache ich nichts. Zum Beispiel das Gold, habe ich gesagt, habe ich 2004 gekauft. Und seitdem, das Einzige, was ich von Zeit zu Zeit machen musste, ist im Schließfach die Versicherungssumme zu erhöhen. Ja. Aber sonst habe ich seitdem nichts damit gemacht. So. Ich musste mich immer ein bisschen zurückhalten, gerade neulich, wo es dann auf 145 gestiegen ist. Also da hat es mir fast den Finger gejuckt, habe ich gesagt, also das ist so irre, was jetzt da passiert. Verkaufst es, aber ich habe mir mal geschworen, ich behalte es immer als Versicherung, irgendwo, wenn es mal die ganze Welt zusammenbricht. Also habe ich es nicht verkauft, da muss ich mich dann eher so beherrschen. Auch bei den Immobilien, ich habe nie eine kürzer als 10 Jahre verkauft. Das hängt also auch mit Steuergründen zusammen, weil man dann ja, ich habe die im Privatvermögen steuerfrei verkaufen kann. Ja. Auch die Fonds, die habe ich ewig. Also ich bin da tatsächlich ein Anhänger von, dass man nicht jetzt laufend hin und her macht. Für die Banken natürlich, sagen wir mal, sie hätten mich jetzt nicht so gern gemocht, wo sie noch bei der Bank gearbeitet haben. Also sagen, der Zittelmann, mit dem kann man überhaupt nichts anfangen. Ich bin da bei der Zürcher Kantonalbank. Da habe ich vor 7 Jahren so einen Fonds gekauft. Und er ruft mich immer an, ob ich nicht mal reden oder irgendwo beraten. Und ich sage, nee, also ich habe das da im Depot und ist alles gut. Ja. Also ich bin da, sagen wir, als Kunde für eine Bank nicht so gut geeignet. Aber ich glaube schon, dass eine gewisse, sagen wir, am schlimmsten sind die Leute, die laufen, irgendwas machen, die kaufen einen Fonds und dann geht er runter und dann tun sie einen Verkaufen oder so. Oft zur Unzeit, ja. Also die kaufen, wenn es eine Mode ist, wenn alle sagen, die Frau schimpft und sagt, guck mal hier, der Nachbar, der hat schon so viel verdient mit Aktien, wir haben es immer noch nicht gemacht und irgendwann sagt er, okay, Frau, mache ich, ja. Und wenn es dann runtergeht, sagt er, ach, das sitze ich aus, das habe ich gehört, das geht rauf und runter, das macht ja nichts. Aber wenn es doch weiter runtergeht und dann steht schon der Bild-Zeitung, Aktien ist eine ganz schlechte Sache und da verlierst du nur Geld damit, ja. dann sagt die Frau, Mensch, hättest du dich eher verkauft, ja, so, jetzt haben wir so viel Geld verloren, wie kommt das, ja, dann verkauft er auch irgendwann und das ist dann, wenn der klüger ist, der dann wieder kauft. Also das ist so die Tragik halt bei vielen Menschen. Ich schmunzel ein bisschen, aber ich empfehle immer lustiges Buch. Das ist mein Börsenbuchverlag erschienen, bestellen Sie mal. Das heißt, der Narr und sein Geld. Ja? Das ist ein super lustiges Buch. Da schildert einer, wie er durch die Finanzwelt taumelt und jeder erzählt ihm was anderes. Der Narr und sein Geld. Das ist unglaublich lustig und das trifft also für viele Leute zu. Gerade die Deutschen sind ja absolute, sagen wir, Geldanlage, Analphabeten, deswegen haben sie auch so wenig Geld, weil sie alles irgendwo in ein Sparbuch geben oder irgendwo unsinnige Sachen mitmachen mit dem Geld. Und also das ist so auch eine, also zwei Merkmale von mir. Das erste ist gegen den Strom, das heißt, es ist nicht automatisch. Es gibt ja auch so Bekloppte, auch in der Politik, die sind dann so zwanghaft immer das Gegenteil der Mehrheit. Also wenn jetzt die Mehrheit sagt, das gibt Corona, dann sagen die, nee, das ist eine Grippe. Wenn jetzt gesagt wird, der Putin hat die Ukraine überfallen, dann sagt er, nee, das war die NATO, weil der zwanghaft immer irgendwo zu allem die Gegenposition. Also das ist jetzt auch nicht schlau. Was ich einfach sage, Wenn alle irgendwo dir was empfehlen, ist unwahrscheinlich, dass du billig kaufen kannst einfach. Ja, das wäre, wenn ich jetzt mal eine Krawatte versteigern würde und da ist ein Versteiger, da melden sich fast alle, ja, dann ist logischerweise der Preis teurer, als wenn jetzt alle sagen, die sieht scheiße aus und es meldet sich nur einer, dann kann man es billiger kaufen. Und ich meine, das macht ja jeder so im Supermarkt, da kauft er eigentlich, wenn ein Sonderangebot ist. Ja. Nur jetzt bei Aktien ist so, da sagt er, oh toll, ist schon gestiegen, irgendwo 100% im letzten Jahr, jetzt muss ich die kaufen. Also irgendwo setzt er das normale Denken aus, dass die Leute gerne besonders teuer einkaufen. So. Ja, weil sie sich halt in Übereinstimmung mit der Masse fühlen.
Absolut. Und auch das zieht sich durch diesen Podcast hier durch, weil die Menschen kaufen euphorisch und verkaufen panisch. Sie haben es genauso beschrieben. Und da ist wichtig, einen Berater an der Seite zu haben, der auch den Kundinnen und Kunden hilft, nicht emotional zu entscheiden, sondern rational zu entscheiden. Und genau das macht einen guten Berater aus, eben nicht, wie Sie es beschrieben haben, von der Bank immer anzurufen, wenn wieder Geld verdient werden muss und dann werden Fonds getauscht, sondern ein guter Berater, der rät einem Kunden auch, in einer Corona-Phase mal durchzuhalten. Wir haben das ja erlebt. Nach der Finanzkrise hat es 3 Jahre gedauert, bis wir wieder alte Höchststände hatten, europäische Staatsschuldenkrise, 1,5 Jahre und Corona nur noch 9 Monate. Das heißt, derjenige, der seinen Kunden empfohlen hat, in den Märkten zu bleiben, der hat den Kunden viel Verlust erspart. Derjenige, der es selber gemacht hat, hat vielleicht durch ein kleines Ruckeln viel Geld verloren. Insofern, ich glaube, das ist wichtig.
Also, da gibt es ja ein Gegenmodell. Ich hoffe, Sie haben jetzt den Fonds, aber vermutlich nicht im Vertrieb. Wie heißt der? Mr. Dax, ja? Sagen Sie noch den Namen, den Fonds. Wie heißt der noch, dieser Mr. Dax?
Ja.
Kennen Sie den? Der hat so einen Fonds.
Ich habe
Ich hoffe, den haben Sie nicht im Vertrieb oder haben Sie ihn auch im Vertrieb?
Nein.
Also so, ja. Weil den habe ich immer gesagt, der ist klasse, der ist als Kontraindikator gut, weil man muss immer nur das Gegenteil machen von dem, was er sagt. Und das ist auch also noch ein dritter Tipp, den ich geben kann, wie man also reich wird. Gucken Sie Mr. Dax, was der empfiehlt. Und wenn Sie dann das Gegenteil machen, also zum Beispiel damals, wo es total runterging mit dem DAX, da hat er gesagt, no, auf keinen Fall, jetzt darf man nicht investieren. Und wo es dann aufwärts gegangen ist, dann hat er gesagt, jetzt muss man dabei sein. Also der ist auch klasse, aber nur als Kontraindikator, also immer genau dem zuhören. Und wenn Sie dann das Gegenteil machen, dann haben Sie eine gute Wahrscheinlichkeit, dass Sie also reich werden. Das habe ich übrigens, sage ich nicht erst jetzt in meinem Buch Reich werden und bleiben, das ich vorhin empfohlen habe. Das habe ich schon vor 11 Jahren geschrieben. Da habe ich schon das gesagt, hören Sie auf Mr. Dax, der ist gut als Kontraindikator. Und wer das also damals gemacht hat, der hat eine Menge Geld damit verdient.
Und das macht ja auch Sinn, ne? Nicht nur reich werden, sondern es auch bleiben und tatsächlich nicht Stimmungen hinterherzulaufen. Sie haben es perfekt beschrieben, genauso ist es. Wir sind jetzt auch schon über die 20 Minuten hinweg. Es ist total spannend, Ihnen zuzuhören, ein total wertvoller Content. So, zum Ende dieses Podcasts, was geben Sie noch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern meiner Community mit auf den Weg jetzt zum Ende, wo Sie sagen, das liegt Ihnen noch mal ganz persönlich am Herzen?
Also, ich passe mal das Wichtigste zusammen, vertrödel nicht deine Zeit am Laptop mit, ich habe hier einen heißen Krypto-Tipp oder was weiß ich, lauf keiner Mode hinterher, sei faul, also mach 99% der Zeit nichts, ja? Mach dann eher was, wenn es dir die anderen sagen, es ist langweilig, ja? Das sind so die Botschaften, die wichtig sind. Und überprüfe auch mal, ob du nicht so wie ich auch innere Blockaden hast zum Geld, ja? Ob du vielleicht nicht auch so Sprüche zum Beispiel bringst, zum Beispiel so ein saublöder Spruch, Geld allein macht nicht glücklich. Das ist der dümmste Spruch, den ich gehört habe. Warum? Weil ich kenne auch noch niemanden, der das behauptet hat. Ja? Das ist ja der Kämpf dagegen Windmühlen oder tut einen Pappkameraden aufstellen. Ich meine, es wäre genau, wenn ich sage, jetzt Sex allein macht nicht glücklich. Stimmt auch, aber ist es jetzt ein Argument gegen Sex? Oder ich sage, Gesundheit allein macht nicht glücklich. Stimmt auch, aber ist es ein Argument dafür, dass also Gesundheit unwichtig ist? Nee, nur beim Geld sagt man das, ich habe noch keinen gehört, der hat gesagt, Sex allein macht nicht glücklich oder Gesundheit allein macht nicht glücklich, nur bei Geld wird es gesagt, ja. Und das ist natürlich Quatsch, Geld allein macht nicht glücklich, klar, aber Geld ist Freiheit, ja, und ich habe heute eine Situation für mich, finanzielle Freiheit heißt für mich, ob ich arbeite, überhaupt, wann ich arbeite, wo ich arbeite, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, entscheidet ein Mensch auf der Welt und der bin ich. Und das ist ja eine Situation, die meisten Menschen nicht haben. Das war mal mein Ziel, finanzielle Freiheit. Und das ist möglich. Und auch wenn Sie älter sind, Sie sehen ja, ich habe da erst mit Ende 30 überhaupt angefangen. Damals hatte ich nichts. Ja. Und es ist jederzeit möglich, in jedem Alter damit anzufangen. Also nicht jetzt sagen, hätte ich nur mal, das ist alles unsinnig, drüber nachzudenken, sondern der richtige Zeitpunkt ist jetzt und auch die Einstellung zum Geld, also wirklich zu überprüfen. Geld verdirbt den Charakter, ist auch so ein anderer blöder Spruch. Also es gibt Leute mit Geld, die haben schlechten Charakter, gibt auch Leute, die haben guten Charakter. Es hat beides überhaupt gar nichts miteinander zu tun, meiner Meinung nach.
Ja, hervorragend, diese Glaubenssätze, das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, ein Stück weit auch die Psychologie, die dahinter steht. Und auch das zieht sich durch, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wenn du darüber noch Dinge hören möchtest, scroll mal runter bei den Podcasts, die wir jetzt bisher hatten. Wir haben immer mal wieder auch diese Themen da drin und das ist total wertvoll. Insofern, lieber Herr Dr. Zittelmann, das war ganz großartiger Content. Vielen, vielen Dank, dass Sie uns hier mit auf die Reise genommen haben. Und du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, teile ihn, like ihn und kommentiere ihn auf der Plattform deiner Wahl. Und wenn du ihn bewertest, denk immer dran, im Internet sind nur 5-Sterne-Bewertungen. Gute Bewertungen in diesem Sinne. Alles, alles Gute Ihnen, Herr Dr. Zittelmann. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir waren.
Oh, schade. Schon wieder vorbei. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere gerne unseren Kanal und klicke Gefällt mir. Wenn du Fragen zu einem bestimmten Thema hast, dann kontaktiere uns. Wir freuen uns, dich schon in der nächsten Folge wieder als Zuhörer begrüßen zu dürfen.